Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Der heutige Podcast ist, ich hatte es im vorherigen fast schon angekündigt, nochmal dem Data Act gewidmet. Und der Podcast steigt heute ein wenig in die inhaltlichen Regelungen ein, vielleicht auch eben mit Blick auf die inhaltlichen Überschneidungen und Kollisionen zum Datenschutzrecht, zur DSGVO. Natürlich kann ich in der Kürze eines Podcasts nicht den kompletten Data Act beleuchten, möchte ich auch gar nicht, den Anspruch habe ich nicht, das ist nicht realistisch leistbar. Aber wir werden doch ein paar Dinge aus Perspektive des Datenschutzrechts mal ansprechen können, zumindest so, dass man mal darüber nachdenken kann, was das bedeutet. Ich habe schon angesprochen, die allgemeine Kollisionsregelung im letzten Podcast auch, den Hinweis, dass der Data Act in Kraft getreten ist, aber nach seinem Artikel 50 seine Geltung erst ab dem 12.09.2025 erlangt, sein Anwendungsbeginn eben dann erst ist. Aber bis dahin zu warten, wäre sicherlich fatal. Und deswegen heute im heutigen Podcast mal ein paar Schlaglichter auf den Data Act aus datenschutzrechtlicher Sicht. Es beginnt in Artikel 1 des Data Acts, in dem er seinen Anwendungsbereich regelt. Oder genauer genommen die Anwendungsbereiche seiner einzelnen Kapitel regelt. Dort ist der Artikel 1 Absatz 2 des Data Act maßgeblich und wird aus datenschutzrechtlicher Sicht schon spannend, weil er einsteigt, die vorliegende Verordnung, also der Data Act, erstreckt sich auf personenbezogene Daten und nicht personenbezogene Daten. Letzteres verwundert vielleicht all diejenigen, die nichts mit Datenschutz zu tun haben, aber vielleicht eben auch nicht. Es geht dann noch weiter, einschließlich der folgenden Arten von Daten, in den folgenden Zusammenhängen. Und hier zunächst mal für alle, die sich mit dem Datenschutzrecht näher beschäftigen. Wir müssen uns bewusst machen, dass Artikel 2 Nummer 1 Daten regelt als jede digitale Darstellung von Handlungen, Tatsachen oder Informationen sowie jede Zusammenstellung solcher Handlungen, Tatsachen oder Informationen auch in Form von Ton, Bild oder audiovisuellem Material. Insofern haben wir, was Daten betrifft, ein abweichendes oder möglicherweise abweichendes Verständnis von dem Verständnis Daten, personenbezogene Daten, wie wir sie in der Datenschutzgrundverordnung definiert haben. Bevor nun alle gleich losschreien, ja, das Gesetz verwendet auch Personen, der Data Act verwendet auch den Begriff personenbezogene Daten und sagt dort in Artikel 2 Nummer 3, personenbezogene Daten sind personenbezogene Daten im Sinne des Artikel 4 Nummer 1 der Datenschutzgrundverordnung. Also soweit es um die Daten geht, sind es die in Artikel 4 Nummer 1 definiert sind. Ob nun die personenbezogenen Daten ein Unterfall der Daten sind oder ob es nur eine Schnittmenge ist, also naja, mit Mengenlehre ich glaube, das hatte ich gar nicht in der Schule, also insofern möchte ich mich damit nicht aufhalten. Mir ist wichtig, dass Sie sich die unterschiedlichen Begrifflichkeiten bewusst machen und deswegen noch eine Begrifflichkeit. Es gibt die nicht personenbezogenen Daten. Nach der Definition Artikel 2 Nummer 4 des Data Act sind das die Daten, die keine personenbezogenen Daten sind. Hier stellt man sich natürlich dann schon die spannende Frage, warum spricht der Gesetzgeber dann nicht von anonymen Daten? Er tut das nicht. Den Begriff anonymisierte Daten kennt er, wie wir im letzten Podcast ja auch gehört haben. Er spricht ja im Erwägungsgrund 7 explizit dazu davon. Also der Gesetzgeber wählt hier dann doch ganz offensichtlich für die Datenverordnung, der deutsche Begriff des Data Act, eine gesonderte Regelung, gesonderte Gestaltung. Und hier müssen wir einfach schauen, wir haben im Data Act insgesamt 8 Kapitel, die inhaltlich unterschiedliches regeln und unterschiedlichen Zielsetzungen haben. Kapitel 2 und 3 wird man zusammenfassen können. Kapitel 2 regelt den Zugang zu Daten, die im Kontext von vernetzten Produkten und damit verbundenen Diensten entstehen. Und Kapitel 3 regelt dann vereinfacht, wie diese Daten anderen sicher zur Verfügung gestellt werden sollen. Artikel 4 regelt dann Vertragsklauseln, genau genommen den Verbot missbräuchlicher Vertragsklauseln. Hier, wichtig, diese Regelungen kommen dann zur Anwendung auf Verträge, die nach dem 12.09.2025 geschlossen werden. Also Altverträge haben Bestand, bis sie geändert werden. Aber natürlich ist da trotzdem Tätigkeit bezogen. Dann haben wir in Kapitel 5 Regelungen für Daten des Privatsektors mit Schwerpunkt auf nicht personenbezogene Daten. Kapitel 6, Daten und Dienste von Anbietern, Datenverarbeitungsdiensten, und dann haben wir noch so eine weitergehende Spezialregelung. Das heißt, hier müssen Sie immer genau schauen, welches Kapitel gilt eigentlich für welche Regelung. Artikel 1 Absatz 4 stellt noch kurz klar, dass diese wird in dieser Verordnung auf vernetzte Produkte oder verbundene Dienste Bezug genommen. So gilt, dass diese Bezugnahmen auch virtuelle Assistenten einschließen, soweit diese mit einem vernetzten Produkt oder verbundenen Dienst interagieren. Ausnahmen vom Anwendungsbereich sind dann in Artikel 1 Absatz 6 bis 10 des Data Act geregelt. Das heißt, wir haben hier nicht nur Abgrenzungsprobleme oder Herausforderungen in Bezug auf das Datenschutzrecht, sondern auch für andere Dinge. Wichtig ist mir nochmal, wenn man sich das anschaut, liest man schnell heraus, das Marktortprinzip gilt, wobei es ein bisschen anders formuliert ist, aber am Ende des Tages läuft es auf selbe hinaus. Und wir haben einen sehr ausführlichen Definitionskatalog in Artikel 2 des Data Acts, der zum Teil auf Definitionen in der DSGVO verweist. Wir haben das schon für personenbezogene Daten gesehen. Wir haben das allerdings auch dann für den Begriff Profiling, aber dann auch Begriffe, die eigenständig definiert sind und damit möglicherweise auch unabhängig von der Datenschutzgrundverordnung oder insofern eigenständig definiert sind. Was meine ich? Wir kennen aus der Datenschutzgrundverordnung den Empfänger und der Data Act kennt den Datenempfänger. Klingt gleich, ist es aber nicht, weil wir unterschiedliche Definitionen haben. Das heißt, hier der Ratschlag natürlich, auf die Differenzierung der Begriffe kontextspezifisch zu achten, damit man hier einfach auch klare Unterschiede sieht und hat. Die einzelnen Kapitel hatte ich bereits angesprochen. Da muss man tatsächlich schauen, was man hat. Und ich hätte es jetzt beinahe vergessen. Wir haben eine Definition von Verarbeitung in Artikel 2 Nummer 2 des In Artikel 4 Nummer 2 der Datenschutzgrundverordnung haben wir aber auch eine Definition in Artikel 2 Nummer 7 des Data Act. Selbst wenn die in der Formulierung gleich sind, möchte ich heute nicht final ausschließen, dass wir am Ende des Tages möglicherweise irgendwann mal dazu kommen, dass die dennoch nicht gleich ausgelegt werden. Deswegen hier große Vorsicht bei der Verwendung der Begrifflichkeiten. Ich will nicht sagen, dass sie zwingend unterschiedlich ausgelegt werden müssen. Das möchte ich gerade nochmal betonen, aber ich möchte doch dazu raten, darauf zu achten, dass wir und wie wir Begriffe verwenden. Das haben wir auch mit den weiteren Gesetzen, mit dem Digital Service Act, dem Digital Market Act, der Plattform-to-Business-Regelungen, dem IA Act. All den Gesetzen, die hier kommen, die regeln Begrifflichkeiten, die enthalten Definitionen von Begrifflichkeiten. Wir sind bei diesen Begriffen wahrscheinlich zukünftig nicht mehr in unserer Verwendung der Begrifflichkeiten so frei, wie wir das bisher waren. Was wir inhaltlich haben, ist vor allem Kapitel 2 wird aus unserer Perspektive des Datenschutzrechts besonders interessant sein, zumindest mal auf den ersten schnellen Blick und in der Kürze der Zeit, die ich für einen Podcast habe. Kapitel 2 gilt für Daten mit Ausnahme von Inhalten, die die Leistung, Nutzung und Umgebung von vernetzten Produkten und verbundenen Diensten betreffen. Um was geht es hier? Hier geht es in der Zielsetzung um die Auflösung der de facto Kontrolle über IoT-Daten durch Hersteller und sonstige Inhaber. Es soll also durch das Zugangsrecht eine Förderung eines Data Aftermarket Services gefordert werden durch eine Datenportabilität. Datenportabilität ist uns nicht unbekannt, kennen wir ja aus Artikel 20 der Datenschutzgrundverordnung, der im Lichte oder im Zusammenhang mit Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung zu lesen ist. Aber wir werden gleich feststellen oder wir werden sehen, wenn wir uns mit dem Data Act auseinandersetzen, dass hier die Regelungen einfach weit einerseits im Anwendungsbereich geringer sind, also weil sie ja nur die hier adressierten Sektor betrifft, aber in dem, was man dann bekommt, eben weiter ist. Insbesondere ein wesentlicher Unterschied der Rechte, die hier dann in Artikel 4 und 5 geregelt ist, bei der Datenportabilität in Artikel 20 darf die betroffene Person diese Daten an sich herausverlangen. An sich. In Artikel 5 darf die betroffene Person und noch weitergehend sogar der Nutzer, der nicht mal eine betroffene Person, sondern auch eine juristische Person sein kann, die Daten, Herausgabe der Daten auch direkt an einen Dritten verlangen. Das ist etwas, was neu ist. Und was auch ganz neu ist, ist Artikel 3. Da hat man extra bei der Datenschutzgrundverordnung noch betont, dass der Artikel 20 nicht die zu einer Verarbeitung an einem bestimmten Format zwingen soll. Artikel 3 geht da ein bisschen andere Richtung. Überschrift Pflicht der Zugänglichmachung von Produktdaten und verbundenen Dienstdaten für den Nutzer. Was da geregelt ist, ist Data Access by Design. Ja, by Design kennen wir schon aus Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung. Allerdings geht es da um Data Protection by Design. Jetzt geht es um Data Access by Design. Also sozusagen geradezu kontrovers laufende Regelung. Artikel 4 regelt dann das Recht des Nutzers auf Zugang und Nutzung von Daten. Daten im Sinne des Artikel 2 Nummer 1 des Data Acts. Und eben wird verengt noch ausgelegt durch den Erwägungsgrund 14 des Data Acts, aber eben nicht personenbezogene Daten. Ja? Ist keine Beschränkung auf personenbezogene Daten, sondern geht darüber hinaus. Der Nutzer kann eben auch eine juristische Person sein. Und hier werden wir ganz spannende Themen dann haben, wenn zukünftig eine betroffene Person die Herausgabe der Daten verlangt. Wie weit muss sie das konkretisieren? Ob sie das nur nach Artikel 3 verlangt, der dann vielleicht nicht einschlägig ist, oder wenn jemand unter den Anwendungsbereich des Artikel 3 fällt, ob man ihm dann die Daten nach Artikel 3 beauskunftet, aber zusätzlich auch noch nach Artikel 15 Absatz 1 und 3 eine Auskunft zu erteilen hat, oder ob man die dann einfach einheitlich erteilt, denn der Artikel 3 gilt ja unbeschadet des Artikel 15 und nur bei Widersprüchen würde dann der Artikel 15 vorgehen und der Artikel 20 der Datenschutzgrundverordnung. Also hier wird man tatsächlich rein organisatorisch sich auch die Fragen stellen müssen. Ist nicht so schlimm. Soweit es um personenbezogene Daten geht, läuft dann der Datenschutz ja wieder bei den Datenschutzaufsichtsbehörden, die dann auch insoweit für die Sanktionierung nach, also die Aufsicht und die Sanktionierung nach Data Act zuständig sind, zusammen. Das heißt, da haben wir einen Vorteil. Das ist hinten in den Zuständigkeiten geregelt. Aber organisatorisch muss man sich im Unternehmen natürlich schon die Frage stellen. Und Artikel 5 regelt das Recht des Nutzers auf Weitergabe von Daten an Dritten. Das heißt, hier haben wir dann die Situation, dass nicht, wie es Artikel 20 der Datenschutzgrundverordnung vorsehen würde, Daten vom Verantwortlichen an die betroffene Person, von der betroffenen Person an einen anderen Verantwortlichen, sondern hier direkt das Verlangen des Nutzers an den Dateninhaber zur Weitergabe an einen Datenempfänger. Dann gibt es in Artikel 6 Beschränkungen der Nutzung der entsprechenden Daten. Also man darf die Daten, wenn man sie bekommt, nicht zur Entwicklung eines Konkurrenzproduktes verwenden. Denn soll ja der Aftermarket gefördert werden und nicht der unmittelbare Wettbewerb. Haben wir ja gerade bei den Zielen herausgehört. Und in Artikel 7 gibt es dann Sonderregeln, Ausnahmen für Klein- und Kleinstunternehmen. Und Artikel 8 bis 12 regeln dann die Bedingungen, unter denen Daten im Hangar, Datenempfängern, Daten bereitstellen. Also Bedingungen ist nicht im Sinne von Voraussetzungen, sondern im Sinne von Rahmenbedingungen zu verstehen. Da werden auch Gegenleistungen, Streitbeilegungen und eben auch technische Schutzmaßnahmen geregelt. Bei technischen Schutzmaßnahmen, hallo, wieder aufhören, Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung, aber auch möglicherweise die Frage nach Rechtsgrundlagen bei Maßnahmen zum Schutz der Verarbeitung personenbezogener Daten. Hier haben wir natürlich eine Kollision oder eine mögliche Kollision zur Datenschutzgrundverordnung. Und hier müssen wir dann alert sein. Wenn wir den Trigger haben, Verarbeitung personenbezogener Daten, dann sind wir im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Dann muss die eben auch noch mit herangezogen werden. Nochmal kurz die Erinnerung, der Data Act definiert Daten, personenbezogene Daten und nicht personenbezogene Daten. Und dann sind wir bei der ersten Frage, generelles Rangverhältnis. Und da sind wir beim letzten Podcast, der den Artikel 1 Absatz 5 des Data Acts und den Erwägungsgrund 7 behandelt hat. Und daraus kommen wir dann zunächst mal an den Punkt, dass wohl der Data Act für sich keine Rechtsgrundlage ist, die neben den Artikel 6 tritt. Aber, und das wird zu diskutieren sein, ob der Data Act nicht eine Rechtsgrundlage im Sinne des Artikel 6 Absatz 1 und Absatz 1 Buchstabe C Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht ist. Allerdings muss man sich da dann die Frage stellen, genügt die entsprechende Regelung im Data Act den Konkretisierungsanforderungen des Artikel 6 Absatz 2 und 3 der Datenschutzgrundverordnung? Vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, vielleicht auch einfach nur eine Anregung zum Nachdenken. Falls das nicht funktioniert, naja, was ist es dann? Und wenn man sich überlegt, dass der, zumindest soweit die betroffene Person betroffen ist, Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung erweitern soll, dann wird man das vielleicht schon irgendwie so sehen können. Wenn die betroffene Person also der Nutzer ist, denke ich, komme aufgrund der Parallelität zu Artikel 15 und 20 der Datenschutzgrundverordnung leichter zum Ergebnis. Wenn die Rechte des Data Actes aber durch einen Nutzer ausgeübt werden, der nicht betroffene Person ist, aber dann personenbezogene Daten über eine andere Person, über eine betroffene Person erhält, dann entstehen natürlich spannende Situationen zwischen dem Dateninhaber und dem Nutzer. Ich habe das schon gelesen, dass dann eine Joint Controllership diskutiert werden muss. Da kommen ganz spannende Fragen auf uns zu, die wir aus datenschutzrechtlicher Sicht begleiten und werden beantworten müssen. Und da wird dann eben auch darauf verwiesen, dass es eine Einwilligung der betroffenen Person bräuchte. Oder, ich glaube, aus meiner Perspektive wird man hier auch noch auf die Interessenabwägung abstellen können. Aber ganz klar, was wir hier sehen müssen, ist, dass hier einige Herausforderungen an Fragen auf und die das Datenschutzrecht in erster Linie anwenden wollen, zukommen werden. Ein Punkt, den man dann eben auch ganz schnell noch mitsehen muss, ist aus meiner Sicht nächste Kapitel, nämlich das Kapitel 4. Hier geht es um die Unwirksamkeit missbräuchlicher Regelungen bei Verträgen über Daten, Vertragsklauseln in Bezug auf den Datenzugang und die Datennutzung oder die Haftung und Rechtsbehelfe bei Verletzung oder Beendigung datenbezogener Pflichten, die ein Unternehmen einem anderen Unternehmen einseitig auferlegt, sind für letzteres Unternehmen nicht bindend, wenn sie missbräuchlich sind. Stichwort Cloud Switching. Darum geht es. Das soll hier ermöglicht werden. Es soll hier eben durch die Möglichkeit Cloud Switching ist das nächste Kapitel. Hier geht es tatsächlich einfach nur um missbräuchliche Vertragsregelungen und Einschränkungen, die wir haben. Eine sehr stark kartellrechtliche Überlegung, die wir aber dann im AGB-Recht einfließend haben werden. Das ist das, was wir hier maßgeblich haben, und jetzt, deswegen kam ich durcheinander, im Kapitel 6 haben wir dann noch die Thematik Cloud-Switching, Beseitigung von Hindernissen beim Cloud-Switching. Das haben die Artikel 23 bis 31 des Data Actes zum Gegenstand. Artikel 23 sagt dann auch, Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten treffen die in Artikeln 25, 26, 27, 29 und 30 vorgesehenen Maßnahmen, um es Kunden zu ermöglichen, zu einem Datenverarbeitungsdienst, der die gleiche Dienstart abdeckt, die von einem anderen Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten erbracht wird oder zu IKT-Infrastruktur in eigenen Räumlichkeiten zu wechseln oder gegebenenfalls mehrere Anbieter von Datenverarbeitungsdiensten gleichzeitig in Anspruch zu nehmen. Also, das heißt Cloud-Switching von Cloud-Provider to Cloud-Provider, von Cloud-Provider on-premise oder eben in irgendwelche Multi-Cloud-Provider-Strukturen. Das ist es, was wir haben. Datenverarbeitungsdienst ist definiert in Artikel 2 Nummer 8 der Datenschutzgrundverordnung, insbesondere im Erwägungsgrund 81 des Data Act werden explizit Infrastructure as a Service, Plattform as a Service und Software as a Service angesprochen. Und hier haben wir inhaltliche Ausgestaltung. Hier haben wir für die Verträge, Vorgaben für Verträge zu Fristen für den Übergang, Kündigung durch den Nutzer, Datenabruf, Form of Erfordernis des Vertrags, Abschluss des Vertrages, proaktive Informationspflichten und Spezifizierung zu den Daten. Warum ist das aus datenschutzrechtlicher Sicht interessant? Naja, Ihnen wird es direkt auffallen. Cloud Providing, da liegt typischerweise eine Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung zugrunde. Und ich möchte nicht sagen, dass wir hier an Kollisionen haben zu Regelungen des Artikel 28 der Datenschutzgrundverordnung, zumindest nicht auf dem Papier. Und wahrscheinlich sind die Regelungen, die wir nach den Artikeln 23 bis 31 des Data Actes treffen müssen, auch eher im Hauptvertrag als in der flankierenden Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung vorzusehen. Aber ganz ausschließen wird man es hier eben nicht können. Das heißt, hier muss man tatsächlich zumindest alert sein, dass dort nicht Regelungen getroffen werden, die den Vorgaben des Artikel 28 der Datenschutzgrundverordnung zuwiderlaufen. Ich sehe es nicht unmittelbar, allerdings ist die Vertiefung eben auch noch etwas, was gesondert auch hier dann erfolgen muss. Und heute im Rahmen des Podcasts mit einem Hinweis auf die Überschneidung der Themen sein Bewenden haben muss. Kapitel 8 sei noch erwähnt, die Interoperabilität. Da haben wir natürlich dann auch noch Themen, über die wir dann aus Souveränitätsüberlegungen, Sovereign Cloud und dergleichen Dinge vielleicht auch noch mal etwas intensiver nachdenken müssen. Schließen möchte ich mit einem Hinweis auf die Zuständigkeiten. Natürlich muss noch eine nationale, sieht Artikel 37 Absatz 1 vor, dass eine nationale Behörde benannt wird. Aber viel spannender aus der Sicht des Datenschutzes ist Artikel 37 Absatz 3, die für die Überwachung der Anwendung der Verordnung 2016/679, also der Datenschutzgrundverordnung, zuständigen Aufsichtsbehörden sind bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten auch für die Überwachung der Anwendung der vorliegenden Verordnung zuständig. Die Kapitel 6 und 7 der Verordnung, der Datenschutzgrundverordnung, finden sinngemäß Anwendung. Das heißt, hier haben wir eine Zusammenführung der Zuständigkeit nach Data Act und Datenschutzrecht bei den Datenschutzaufsichtsbehörden. Das setzt sich natürlich dann auch im Rahmen der Sanktionierung in Artikel 40 Absatz 3 des Data Acts vor, bei Verstößen gegen die Pflichten der Kapitel 2, 3 und 5 dieser Verordnung, also nicht Cloud Switching, können die für die Überwachung der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung zuständigen Aufsichtsbehörden innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs Geldbußen im Einklang mit Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung bis zu dem in Artikel 83 Absatz 5 der Datenschutzgrundverordnung genannten Betrag verhängen. Hier kommt zusammen, ich sage es einfach mal so, was zusammengehört. Vielleicht macht das Sinn, weil es die Doppelzuständigkeiten etwas einschränkt, oder vielleicht macht es dann noch komplizierter, weil wir eine Zuständigkeit mit anderen Behörden haben. Aber spielt auch keine Rolle. Wir haben, was wir haben, und haben dann zumindest für einen Teilbereich, der uns aus Datenschutzrecht besonders interessiert, mit Blick auf den Data Act, eine zuständige Behörde. Kleiner Einblick, kleiner Überblick über ein mächtiges und inhaltsstarkes Gesetz, über die Datenverordnung, über den Data Act. Und ich hoffe, dass diese kleine Einführung Ihnen vielleicht ein bisschen die Richtung zeigt, sich schon jetzt damit zu beschäftigen, und vielleicht auch eine kleine Anregung war, die Sie zum Nachdenken über die Regelung bewegt. In diesem Sinne, bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören.
Sie hören hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.